Hallo und herzlich willkommen zu Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Ich hatte ja wirklich ernsthaft gedacht, dass ich diese Woche nicht über eine Niederlage von Agen würde reden müssen, dass das endlich ein Ende hat mit dem Heimspiel gegen Narbonne, aber nein, hat es nicht. Wir kommen noch dazu, fangen vorher mit der Top 14 an. Ich wollte letzte Woche eigentlich einen Witz machen und habe ernsthaft damit gerechnet, dass es diese Woche besser wird, aber naja. Aber bevor wir zu dem ganzen Schlamassel kommen, fangen wir vorher mit der Top 14 an. Nicht besser lief es für Biarritz. Die haben zu Hause 5:40 gegen Lyon verloren. Der große Talking Point dieses Spiels war natürlich das Duell, das allererste Duell zwischen den beiden Cuyus, den beiden Brüdern auf der neuen, oder jeweils auf der neuen, Barnabé für Biarritz und Baptiste für Lyon. Eindeutiges Ergebnis, wer dieses Bruderduell gewinnen konnte. Baptiste Cuyou mit zwei Versuchen für die Gäste. Relativ klar, also was ist relativ klar, wer dieses Duell gewonnen, wer dieses Spiel gewonnen hat auch. Der erste Versuch wollte eigentlich den Ball aus dem Maul rausnehmen und der zweite Versuch, sie hatten schon mal von einen Versuch vom Maul gelegt vorher, dann der zweite Versuch kam auch von einem Maul, wollte eigentlich den Ball rausholen, hat ihn sich schon geschnappt und dann gedacht, ach nee, was die Dicken können, das kann ich auch, und hat den Ball dann abgelegt am Ende dieses Mauls. Der zweite Versuch kam aus einer Interception, eindeutiges Ergebnis, wird natürlich schwierig in der Form für Biarritz. Immer noch früh in der Saison, 6 Spiele sind rum, muss man schauen, was draus wird, aber so langsam entwickelt sich das zu dem Saisonverlauf, den man irgendwie erwartet hat, so hart es klingt. Bordeaux hat zu Hause 27:23 gegen Montpellier gewonnen. Nachdem man die erste Stunde wirklich komplett dominiert hat, wurde es dann am Ende doch nochmal eng. Montpellier, wie gesagt, die ganze erste Stunde in fast allen Kollisionen den kürzeren gezogen haben, was man bei Montpellier ja wirklich selten sieht. Ja, das sind ja eigentlich eine Mannschaft, die sehr auf kräftige Spieler, auf Hau-drauf-Rugby spezialisiert sind, wie es am Mittelmeer ja oft der Fall ist. Toulon ist ähnlich, Béziers war früher immer ähnlich. Perpignan waren nur bedingt anders. Also sie spielen sehr traditionellen Mittelmeer-Rugby, wenn man es so formulieren kann. Aber deswegen ist es sehr ungewohnt, dass man sie so in den physischen Teil des Spiels dominiert sieht. Bordeaux, wie gesagt, wie immer einen sehr offenen, sehr, sehr schnellen Rugby gespielt. Hat auch super funktioniert insgesamt. Am Ende wurde es dann nochmal ein bisschen eng. Da hatten sie dann Glück, dass Montpellier oder dass Philippe Saint-André von der Bank aus gesagt hat, nee, wir nehmen die 3 Punkte und holen uns einen Defensivbonus, anstatt zu versuchen, das Unentschieden zu forcieren. Was nachvollziehbar ist, auswärts einen Defensivbonus holen, ist, denke ich, ein akzeptables Ergebnis. Aber die letzten 20 Minuten wurden nochmal richtig eng. Die Bank von Montpellier hat einen riesen Unterschied gemacht, muss man sagen. Während Bordeaux da so ein bisschen die Kräfte ausgegangen sind, hätte auch anders ausgehen können. Aber für Montpellier, dem Defensivbonus, werden sie absolut zufrieden sein. Oder ich sag mal, Saint-André ist es in jedem Fall. Sonst hätte er nicht die 3 Punkte gefordert. Racing hat zu Hause sich in aller Schwere gegen USAP durchgesetzt. Halbzeitstand 0:0. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal hatte. Bis jetzt, wir hatten ja schon mal einen 3:0 zur Halbzeitpause diese Saison. Aber 0:0 zur Halbzeit war schon, sieht man nicht allzu häufig. Kann ich mal sagen, dass die Partie so schlecht war, sie gar nicht. Es gab einige gute Chancen, aber irgendwo ist niemand dazu gekommen, sie zu nutzen. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, in der 70. Minute lag Racing mit 17:0 vorne und haben sich dann wahrscheinlich sehr sicher gefühlt und die Sapus nochmal mit den 2 Versuchen rangekommen und haben sich den Defensivbonus geholt. Es hat mich überzeugt, wie USAP dieses Spiel gespielt hat. Wieder das, was man von den Katalanen oder vom katalanischen Rugby kennt. Viel Kampf, Einsatz. Jedes Ruck, jedes Gedränge, jeder Maul, jedes Tackle war richtig Einsatz drin, da war Feuer drin. Und sie haben die ganze Zeit über gekämpft. Und das ist das, was man A, als Aufsteiger braucht. Und B, ist es einfach das, was man von USAP so gewohnt ist in der Form. Und was bis jetzt so ein kleines bisschen gefehlt hat. Jetzt sind 2 Spiele, die man nicht allzu sehr vergleichen kann. Defensivbonus gegen schwächelnde Pariser zu holen, ist sicherlich was anderes als zu Hause gegen ein Top-Team wie Lyon zu spielen. Nicht, dass Racing kein Top-Team wäre, sind sie natürlich absolut, aber sie sind in dieser Saison noch nicht wirklich in der Form, in der sie gerne wären. Aber da sieht man, so langsam fing man an, die Unterschiede ein bisschen zu sehen, weil es ist jetzt auch nicht so, als wäre USAP in Bestbesetzung angetreten. Also die haben schon rotiert und da sieht man einfach den Unterschied in der Tiefe zu Biarritz, woraus es am letzten Endes, denke ich, ankommen wird, dass Biarritz, dadurch, dass sie keinen Zugriff auf die U23-Spieler haben, haben und einfach diese Breite im Kader nicht haben, die USAP hat. Und das wird am Ende, glaube ich, den großen Unterschied machen. Für mich ist das einfach ein Zeichen, dieses Spiel ein Zeichen dafür, dass das funktionieren kann. Aber ich werde ja nicht müde, es zu sagen, wir sind noch früh in der Saison. Biarritz dafür allerdings jetzt nach dem Sieg von Paris Tabellenletzter. Ich sage nicht, dass das irgendwas heißt, aber es ist natürlich kein allzu schönes Zeichen. Apropos keine allzu schönen Zeichen. La Rochelle haben sich nach ihrem verkorksten Saisonstart mittlerweile gefangen, haben zu Hause 29-10 gegen Castres gewonnen. Castres haben unglaublich aggressiv gespielt. Das Ergebnis ist sehr eindeutig, aber Castres haben wirklich gut gekämpft. Man hat auch nach dem Spiel kein einziges negatives Wort gehört. Castres war eigentlich insgesamt zufrieden mit der eigenen Leistung. Können sie, glaube ich, auch sein. Der Einsatz hat gestimmt, das Ergebnis nicht. Für La Rochelle, denke ich, ist wichtig hervorzustellen, wie gut sich Pierre Poplin bei seinem ersten Start auf der 10 für den Verein gemacht hat. Da hat man vielleicht jetzt endlich so eine kleine Lücke geschlossen, wo man vorher noch Probleme hatte. Vorher hat er ja einmal schon gegen Biarritz auf der 15 gestartet. Aber er ist halt einfach ein Zehner. Sieht man einfach, oder sieht man natürlich auch, aber es ist natürlich einfach, ihm fehlt so ein bisschen der Gegenangriff, der Konter. Und im hohen Ball ist auch nicht so souverän, wie man ihn gerne hätte. Er ist ein Zehner und hat jetzt endlich seine Chance da gekriegt. Und es hat einen großen Unterschied gemacht. Vor allem einen so souveränen Kicker endlich zu haben, ist natürlich ein wichtiger Faktor. Ein Faktor, vor allem der La Rochelle lange gefehlt hat. Also mal schauen, was da diese Saison noch drin ist. Toulouse haben gegen Pau gewonnen, 38-10. Pau haben rotiert, sind mit der zweiten Mannschaft so ein bisschen oder mit vielen jungen Spielern angetreten, haben tatsächlich zur Halbzeitpause geführt, nach einem Versuch aus einer Interception von Dubé. Ja, Toulouse haben das locker runtergespielt und in der zweiten Halbzeit hat man dann wirklich nochmal aufgedreht, relativ klar gewonnen, Offensivbonus geholt, kann man nichts weiter zu sagen, 6-6, 7 Punkte Vorsprung, die sie jetzt nach 6 Spieltagen schon haben jetzt auch, nachdem jetzt bekannt geworden ist, dass Jesslyn Colby diesen Samstag in Toulon vorgestellt wird, hat Toulouse im Gegenzug wohl 2 Neuverpflichtungen für die nächste Saison schon klar gemacht. Pierre-Louis Barassi wird von Lyon kommen, ist ja auch ein französischer Nationalspieler im Center, und für die 15 wird wohl Melvin Jaminet kommen, wurde wohl aus seinem Vertrag rausgekauft. Ist ja ein großer Diskussionspunkt aktuell, dass der Transfermarkt so dereguliert ist, dass es keine Transferfenster gibt, dass gerade in der letzten Saison gab es ja auch unter der Saison so viele Wechsel. Zu jedem Zeitpunkt darf man oder muss man gespannt sein, was letzten Endes bei rumkommt. Ist ja nicht alles schlecht, sagt auch keiner. Einige Vereine freuen sich natürlich sehr über die Geldsumme, die sie kriegen für einen Spieler, den sie vielleicht gar nicht so einsetzen oder der gar nicht das bringt, was sie gerne hätten. Aber ich denke schon, dass man in den nächsten Jahren sehr darauf schauen werden muss, wie man den Transfermarkt regulieren kann, ob es vielleicht auch Transferfenster geben wird, wie im Fußball. Aber jetzt eine Diskussion, die immer mal wieder aufflammt, aber war jetzt letzte Woche mit der Diskussion um Jaminet. Geht er nicht? Wird der Vertrag aufgekauft? Wenn ja, zu welchem Preis? Und meine Toulon haben ja letzten Endes auch etwas mehr als 1 Million dafür ausgegeben, dass Jesslyn Colby zu ihnen kommen kann. Ist jetzt, man fängt jetzt auch so langsam an im Rugby, diese Transfersummen zu kriegen. Bei Paris haben sie ja auch gemacht, haben ja eine ganze Menge Geld für den Vertrag von Gael Ficou auf dem Tisch gelegen, ganze Menge Geld für den Vertrag von Johan Maestri. Ist ja jetzt nichts Neues in der Form, aber es häuft sich schon. Apropos Toulon, 13-9 haben sie gegen Brive gewonnen, eine sehr maue Partie. Also das war wirklich sehr zäh. Patrice Collazot ist angezählt nach diesem doch sehr schwachen Saisonstart. Ein Spiel hat er noch und dann ist ein internes Treffen anberaumt mit allen wichtigen Entscheidungsträgern, ob man ihn behalten wird oder nicht. Ich glaube, die Zeichen stehen auf Trennung. Selbst wenn er das nächste Spiel auch noch gewinnt gegen wen spielen sie als nächstes? Gegen Racine. Könnte hart werden. Glaube, dann hätten wir dann schon den ersten Trainerwechsel der Top 14 in der Pro D2 gehabt. Gab es ja schon welche, aber das dürfte dann jetzt der erste Trainerwechsel der Top 14 werden, denke ich. Brief, absolut zufrieden, Defensivbonus mitgenommen, mehr kannst du nicht erwarten, Punkt. Letzten Endes. Stade Français haben Sonntagabend dann noch gegen Clermont gewonnen, 22-14. Werden sie mit zufrieden sein? Das werden sie mit zufrieden sein, klar, mal so wenig wie sie bis jetzt gewonnen haben, sind immer noch im Relegationsplatz. Clermont sind sicherlich enttäuscht. Schon lange her, dass sie so einen schwachen Saisonstart hatten. Das letzte Mal, nachdem sie Meister waren, da hatten sie wenigstens was anderes im Hinterkopf. Sind jetzt nach 6 Spieltagen nur 11. Ich meine, die eine Sache, aber sie liegen jetzt schon nach 6 Spieltagen 17 Punkte hinter Tabellenführer Toulouse. Das ist dann schon viel. Aber es ist ja das, was ich jetzt seit einer Weile letzten Endes irgendwo oder seit der Saisonvorschau gesagt habe, dass man Clermont, glaube ich, nicht mehr als Top-Team betrachten darf. Also darf schon, aber kann. Dass sie diese Saison, glaube ich, nur im Mittelfeld abschließen werden. Aber da muss noch was passieren, weil sie haben letzten Endes eine große Kontinuität gehabt. Es ist jetzt nicht so, als hätten sie so einen massiven Bruch gehabt. Sie haben nur zwei Spieler neu geholt. JJ Hanrahan, der auch in Fairness bis jetzt jedes Spiel gespielt hat. Und jetzt Thomas Lavanini, der sein Debüt gegeben hat. Und jetzt kannst du natürlich sagen, klar, John O'Gibbs ist neu. Aber so neu ist er auch wieder nicht, solange er Co-Trainer war. Es war jetzt eigentlich mit dem Maß an Kontinuität, das der Verein immer hat, jetzt eigentlich keinen großen Grund, weshalb man diesen schwachen Saisonstart haben sollte, außer, dass der Kader halt einfach nicht mehr so gut ist, wie er früher mal war. Es war jetzt, weil, meine, vor allem, da wird jetzt über Dinge geredet, sie haben große Neuerung bei Clermont, Damien Penaud wurde auf der Center-Position gespielt. Er hat als Center gespielt. Eine große Innovation, die hat sich ausgezahlt, die Innovation. Er ist ein Center. Ich meine, er spielt noch nicht so lange auf dem Flügel. 2019 hat er das erste Mal auf dem Flügel gespielt, 2018-19. Er war eigentlich immer ein Center. Ist jetzt die große Neuerung? Ist das jetzt das Maß an Innovation, dass wir erwarten, dass Spieler auf ihren angestammten Positionen spielen? Sind wir sofort davon abgekommen, dass wir sagen, also Center-Position darf nur noch von Flyhalves gespielt werden? Oder, man versteht mich nicht falsch, ja, er hat sich auf dem Flügel echt stark gemacht, aber wir müssen jetzt auch nicht, ich meine, wir reden hier nicht mal von irgendwie von Twitter-Unterhaltung. Wir reden von L'Équipe. L'Équipe hat die mutige Entscheidung von John O'Gibbs, einen Center auf der Center-Position zu spielen. Ich drehe mich vielleicht mehr darüber auf, als ich sollte, aber meine Fresse, Leute. Das kann doch nicht sein. Worüber reden wir denn? Nächstes Spiel wird auswärts in Montpellier. Montpellier ist ja auch so ein bisschen einer der Angstgegner von Clermont. Die haben mittlerweile ja einige, neben Racing und Castres. Man sieht ja mittlerweile einige Angstgegner. Bordeaux auch. Muss mal schauen, was daraus wird. Ich denke, dass wir vielleicht davon abkommen müssen, das als schlechten Saisonstart zu betrachten und das vielleicht als das Niveau sehen, das Clermont mittlerweile hat. Camille Lopez, Morgan Parra sind halt beides auch nicht mehr die Jüngsten. Und wenn dein Backup Sebastian Bézy ist, der schon lange nicht mehr irgendwo auch nur zweite Wahl war, so hart es klingt, möchte ihm da auch gar nicht so nahe treten, muss man vielleicht auch darüber reden, dass der Verein, der lange von der eigenen Akademie gelebt hat, die auch nach wie vor durchaus gutes Talent produziert. Ich meine, die große Stärke war von Clermont war immer, dass sie zusammen mit den Saracens und Lens da eigentlich die größte Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Altersklassen und den verschiedenen Mannschaften im europäischen Rugby haben. Aber das, was jetzt nachkommt, ist halt nicht mehr so, ist immer noch gut. Immer noch gute Spieler, aber halt nicht mehr ganz auf dem Niveau von dem, was früher gekommen ist. Haben andere Vereine halt einfach sehr deutlich nachgezogen. Das war es vorläufig zur Top 14. Machen wir weiter mit der Pro D2. Da gab es ja am Donnerstagabend das etwas überraschend angesetzte Topspiel zwischen Rouen und Grenoble. 16-21 ist es für die Gäste aus dem Isère ausgegangen. Defensivbonus zumindest für die Normannen, die sich mittlerweile ja doch im Stade Robert Diochon richtig zu Hause fühlen. Muss man auch sagen, dass es ein richtig großer Fortschritt ist, jetzt das alte Stadion wirklich in ein richtiges Trainingsgelände zu verwandeln. Die Geschäftsstelle, die nicht mehr in Containern irgendwo zwischen Laufbahn und Feld steht. Schon ein großer Schritt. Man merkt schon diesen Fortschritt, den der Verein wirklich nach und nach macht in Richtung professioneller Strukturen, nicht nur auf, sondern auch abseits des Platzes. Natürlich werden sie sich ärgern, hier nicht mehr mitgenommen zu haben. Aber Grenoble ist halt doch eine der besseren Mannschaften der Liga. Da ist es sicherlich enttäuschend, aber mit dem Defensivbonus können sie sich absolut zufrieden geben. Aber wer hätte gedacht, dass Rouen mal als Donnerstagabend Primetime Topspiel gewertet werden würde, hätte ich auch nicht gedacht. Zumal es ja einige durchaus hochwertigere, sagen wir mal so, Spiele gegeben hätte. Und das zum Beispiel Oyonnax Mont-de-Marsan, absolutes Topspiel. Auch mit einem relativ, eigentlich kein überraschendes Ergebnis, vielleicht in der Höhe. Oyonnax haben nämlich 36-19 gegen Mont-de-Marsan gewonnen, mit Offensivbonus. Damit nach 5 hohen Siegen in Folge jetzt die erste Niederlage für Mont-de-Marsan, die natürlich immer noch Tabellenerster sind. Jetzt punktgleich mit Colomiers und Bayonne, alle mit 23 Punkten. Das kann auch noch eine spannende Saison werden. Aber Oyonnax haben sich ja wirklich, es hat so ein kleines bisschen die Kontinuität gefehlt, aber insgesamt ist das natürlich trotzdem ein Spiel, wo man im Vornherein gesagt hätte, ja, Oyonnax muss das gewinnen oder wird das gewinnen. Aurillac hat gegen Bourg-en-Bresse gewonnen, 26-12 mit einer relativ kuriosen Schluss. Schlussphase. Die Spieler von Aurillac hatten sich nämlich verzählt. Soll man noch einmal sagen, dass Rugby-Spieler nicht intelligent seien. Aber sie haben sich verzählt. Sie dachten, sie würden mit mehr Versuchen führen und wollten den Offensivbonus holen. Dabei haben sie nur mit 3 zu 2 Versuchen geführt und hätten den Offensivbonus gar nicht mehr erreichen können. Man muss ja 3 Versuche mehr haben als der Gegner. Bei 3 zu 2 Versuchen und der abgelaufenen Uhr ist es natürlich etwas schwierig, aber sie haben sich verzählt. Sie dachten, sie würden höher führen, schätze ich. Gut, bis 4 zählen ist schwierig. Kann ich auch nicht. Bin ich mal froh, dass ich die Nummern auf meinem Rücken habe, sonst würde ich auch nicht bis 3 zählen können. Trotzdem, wichtiger Sieg im Abstiegskampf gegen Bourg-en-Bresse, wobei ich muss sagen, Bourg-en-Bresse haben mich wirklich bis jetzt enttäuscht. Ich weiß, dass ich mit meiner Einschätzung relativ alleine dastand, dass ich sie als Überraschungsmannschaft der Saison gezählt habe oder gewertet habe. Das kann auch immer noch kommen. Bis jetzt sind sie ja hauptsächlich nicht aus den Abstiegsplätzen, weil andere Top-Mannschaften, zu denen wir noch kommen, sehr enttäuscht haben oder noch mehr enttäuscht haben. Aber ein bisschen mehr hatte ich mir schon erhofft, muss ich sagen. Frau Uriak, ja, eigentlich relativ klar jetzt mittlerweile schon, dass sie mit dem Abstiegskampf nichts am Hut haben werden. Daher da relativ klares Ergebnis. Kommen wir zu Agen. 15 zu 17 haben sie zu Hause gegen Narbonne verloren. Trainerwechsel haben sie schon gehabt. So langsam wird's, denke ich, vor allem wenn man sich Gesichter nach dem Spiel anguckt oder angeguckt hat, waren mehrere Spieler mit, die wirklich geweint haben. Gesichtsausdrücke auch auf der Seitenlinie. Man hätte meinen können, sie wären jetzt schon abgestiegen irgendwo. Die Mannschaft ist so am Boden, es ist nicht mal mehr witzig. Bis jetzt war ich ja irgendwie immer noch so, ach guck mal, die haben schon wieder verloren. Witzig. Aber es ist nicht mehr witzig. Die Mannschaft ist so am Boden. Ich glaube, selbst wenn es jetzt irgendwo klickt und sie tatsächlich mal gewinnen, ich glaube, weiß nicht, ob das noch reicht. Ich weiß auch nicht, was der Verein noch machen kann, außer einem harten Reset und ich habe keine Ahnung. Da stimmt gar nichts mehr. Klar, wir wussten im Vornherein, dass es eine schwierige Saison wird. Aber Leute, mal jetzt mal ehrlich, sie haben jetzt schon gegen beide Aufsteiger zu Hause verloren. Das ist schon hart. Das ist schon sehr hart. Man weiß auch nicht mehr, was man noch zu sagen soll. Du hast ja einige Spieler, ich meine, das war ja auch jetzt die Sache zum Beispiel mit JJ Taulagi, der für Agen, ja, wurde er vorzeitig sogar entlassen. Und in Narbonne ist er ja dann seit Anfang der Saison in Narbonne und der wirkt ja wie ein komplett neuer Spieler. Ich meine, über Spiel selbst müssen wir, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Der Anne Pendant hat von einem Spiel geredet, das auch als Topspiel der fünfklassigen Federal Dönig fehl am Platz gewesen wäre. Es war kein gutes Spiel. Die ganze zweite Halbzeit auch beide Mannschaften in Unterzahl. Karl Extens für Narbonne und ich weiß nicht mehr, wer bei Agen die rote Karte gesehen hat. Aber die erste Halbzeit haben sie mit 13 gegen 14 zu Ende gespielt. Es war kein gutes Spiel. Aber Agen war nah dran zu gewinnen und sie haben es schon wieder in den Sand gesetzt. Narbonne, die da in der 75. Minute den Versuch gelegt haben, durch Sitauti, der von Midol auch zum Spieler der Woche ernannt wurde. Das weiß man nicht mehr, was man noch zu sagen soll. Also, ich meine, sie haben im Februar 2020 das letzte Mal ein Spiel gewonnen auf dem Platz. Sie haben ja zwischendurch ein Spiel mit 28-0 gewonnen im Challenge Cup, weil Benetton und Treviso Covid-bedingt keine Mannschaft zusammengekriegt haben, haben sie am grünen Tisch 28-0 gewonnen. Aber das letzte Mal, dass sie auf dem Platz gewonnen haben, da wussten wir noch nicht mal, dass diese Pandemie kommen wird. Muss man sich mal, was sind es jetzt, 34, 35 Niederlagen in Folge? Wie gesagt, nur unterbrochen durch diesen einen Sieg am grünen Tisch. Und zeitgleich wird natürlich das Stadion weiter renoviert. Wurde ja alles entschieden, als man noch von einem hart erkämpften Klassenerhalt in der Top 14 geträumt hat. Und jetzt spielen sie nächste Saison nicht zu Hause gegen Toulouse, sondern Aubenas. Carcassonne haben zu Hause gegen Provence Rugby verloren. 28 zu 30. Enges Spiel, gutes Spiel vor allem. Jetzt auch im Kontrast zu Carcassonnes Lokalrivalen aus Narbonne. Provence endlich mal wieder mit einem Auswärtssieg. Es wird ja immer wieder Zeit, dass wir über die sportlichen Dinge bei dem Verein reden, kommt ja auch nicht zur Ruhe. Ich will gar nicht so viel über dieses Spiel sagen. Es ist irgendwo für Carcassonne ist eine super Leistung. Klar werden sie sich ärgern, nicht gewonnen zu haben, aber wenn sie haben einen Punkt mitgenommen und das sammelt sich alles an, wenn sie am Ende der Saison im Mittelfeld landen, sind sie zufrieden. Für Provence, die ja wirklich viel Geld investiert haben, mittlerweile ja sogar mit einem ehemaligen französischen Nationalspieler auf dem Feld, Alexandre Flancard, hat endlich sein Debüt gegeben. Ist das jetzt endlich mal so ein Resultat, wo man denkt, okay, ja, das ist das, was man erwartet, was man erhofft und wo man denkt, okay, das sind die Ergebnisse, die Provence holen muss. Mal schauen, wie es weitergeht. Nevers hat zu Hause gegen Colomiers gewonnen, 19-17, harter kämpfter Sieg für Colomiers. Colomiers eine sehr enttäuschende Niederlage, für Nevers sehr wichtig, ich habe es ja immer mal wieder erwähnt, Nevers hat eine große Schwäche gegen Top-Teams, sie waren immer so an diesem komischen Punkt, wo sie gegen die schwachen Mannschaften sehr eindeutig gewonnen haben oder gegen die schwächeren Mannschaften, aber gegen die stärkeren auch sehr eindeutig verloren. Und das ist jetzt so ein wichtiger Schritt in der Evolution, dass sie jetzt auch wiederholt gegen Top-Mannschaften gewonnen haben oder zumindest Punkte geholt haben. Es war zumindest das Unentschieden in Bayonne und jetzt ein Sieg gegen Colomiers, das sind schon ein wichtiger Fingerzeig in die richtige Richtung. Colomiers sind immer noch Zweiter. Klar, wie gesagt, punktgleich mit Bayonne und Marne-Marsan, aber sie sind Zweiter und sind sehr zufrieden. Aber für Nevers ist das, glaube ich, ein wichtiges Resultat. Einfach für die Psyche, dass man sich erinnert, ja, wir können auch gegen die Top-Mannschaften gewinnen. Montauban hat 25-19 gegen Vannes gewonnen. Für Vannes ist es immer noch schwierig, auch mit 6 Niederlagen aus 6 Spielen. Auch da muss was kommen. Man hat jetzt, oder es werden jetzt einige Spieler dazugeholt, nachdem man ja eigentlich mehr auf die eigene Jugend setzen wollte, hat man jetzt gesagt, okay, wir holen noch 1-2 zusätzliche Spieler jetzt für die Saison. Es kursieren ein paar Namen, aber noch sind es alles Gerüchte. Und Gerüchte kommentiere ich nur, wenn ich Lust drauf habe oder wenn es um Biarritz geht. Mal schauen, was da tatsächlich kommt. Auch wenn sie sich fangen, könnte das mit den Playoffs dieses Jahr dann doch nach fast einem Drittel der Saison oder bald einem Drittel der Saison schwierig werden. Montauban auf der anderen Seite deutlich besser, als ich gedacht habe. 5 Siege aus 6 Spielen hatte ich irgendwo so nicht eingeplant. Ich dachte, das wird nochmal so eine Umbruchsaison. Aber bis jetzt sieht es schon sehr solide aus. Ich glaube nicht, dass sie in die Nähe eines Aufstiegs kommen, aber trotzdem. Wo in die Nähe eines Aufstiegs kommen, das gleiche gilt auch für Béziers. Ich glaube nicht, dass sie in die Nähe eines Aufstiegs kommen. Aber haben sich sehr teuer verkauft in Bayonne. 16-20 haben sie in Bayonne verloren. Sehr teuer verkauft, sogar ohne den Maestro, ohne Lionel Buxis. Kann man nicht sagen. Bayonne haben sich schwer getan, natürlich. Was heißt natürlich? Sie haben sich sehr schwer getan. Aber Sieg ist erstmal ein Sieg. Ich glaube, damit kann man zufrieden sein und ich glaube, es ist auch wichtig für die Mannschaft, diese harten Spiele. Nicht, dass man durchmarschiert und sich hinterher denkt, okay, aber wir sind überhaupt nicht vorbereitet auf die Erstligasaison oder auf die Playoffs. Harte Spiele müssen gewonnen werden und sie haben dieses harte Spiel gewonnen und ich denke, so rum ist es besser als ein harter kämpfter Sieg ist, denke ich, für den Verein, für die Mannschaft besser als eine klare Nummer. Ich möchte an dieser Stelle auch Usair Kassim herausstellen, den ich ja irgendwo nicht auf dem Schirm hatte. Klar, ich wusste, dass er kommt als Rekrut und ja, ich wusste auch ehemaliger südafrikanischer Nationalspieler bei den Scarlets jetzt ja auch nicht so unerfolgreich, aber der hat ja eingeschlagen wie eine Bombe. Der hat in jedem Spiel, war er für mich mit Man of the Match und hat auch die Fans in Bayonne direkt auf seine Seite gezogen. Aktuell wahrscheinlich der beliebteste Spieler im Baskenland. Das ist vermutlich bei Biarritz mit eingeschlossen. Starke Leistung. Der wird fehlen, wenn er innerhalb der nächsten Jahre in Rente geht. Kurz zum Thema Adlerwatch in der Pro D2. Chris Hissenbeck kam für Vannes von der Bank, hat 4 Punkte beigesteuert, 2 Erhöhungen. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, Julius Nohstadt ohne Spielzeit in Castres. Ich hoffe, das wird sich ändern, wenn wir zum internationalen Fenster kommen. Erik Marx bei Vannes natürlich nach wie vor verletzt. Und weil wir schon bei deutschen Nationalspieler sind, fangen wir einfach mal mit Syren gegen Valence-Romans an. Ist ja auch ein deutscher Nationalspieler involviert gewesen, Tim Menzel, der Scrum-Half, der kam kurz nach Beginn der zweiten Hälfte in der 45. Minute und hat das Spiel gut gelenkt, dass man doch diesen Sieg noch zu Ende gebracht hat. Syren natürlich keine Top-Mannschaft, auch wenn sie überraschend gut gespielt haben. Als Curtain-Raiser, wie man es so schön nennt, in der Arena gespielt, bei ihrem Partnerverein Racing. Auch wenn es natürlich eine zeitliche Lücke zwischen ihrem Spiel und dem Spiel von Racing gab. Aus Corona-Gründen musste ja vorher einmal alles leer gemacht werden, bevor Spieler und Zuschauer für das zweite Spiel gegen Perpignan reinkommen durften. Nein, natürlich nicht ganz so, nur bedingt vor den großen Zuschauerzahlen, aber trotzdem. Ich meine, in Jean Bois, als sie Stadion von Stade Français gespielt haben, war es eigentlich gar nicht so schlecht. 4000 Leute waren da. Kann man eigentlich nicht meckern. Das ist für diese Liga eine spektakulär gute Zuschauerzahl. Ich weiß gar nicht, ich glaube, dieses Wochenende war es nur ein einziges Spiel, das da auch nur annähernd rangekommen ist, nämlich das Derby zwischen Cognac und Soyons-Angoulême. Waren auch knapp 4500 Leute. Ansonsten tingelt es ja alles eher so um zwischen 1000 und 2500 Zuschauern. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Syren weniger. Der Zuschauerschnitt natürlich etwas schwach, auch weil sie ja letzte Woche gar keine Zuschauer hatten, weil sie auf dem Trainingsplatz gespielt haben. 17-21, sie haben Bonuspunkt, Defensivbonus geholt. Valence-Romans marschiert natürlich weiter vorne mit. Für mich ja nach wie vor der große Favorit für den direkten Wiederaufstieg. Kann man, glaube ich, so abhaken und sagen, ja, verdientes Ergebnis und das erwartete Ergebnis. Nizza haben 18-12 gegen Bourgoin gewonnen. Bourgoin haben sich gefangen nach der Klatsche der letzten Woche. Ein bisschen angenähert. Nizza weiter etwas enttäuschend. Nizza dieses Wochenende auch ohne die beiden deutschen Nationalspieler, weder Kurt Haupt noch Mika Tjumenev, haben gespielt. Vielleicht deswegen ein so knappes Ergebnis. Wobei man schon sagen muss, dass Kurt Haupt ja eigentlich fast jedes Spiel bis jetzt gespielt hat. Auch in der letzten Saison war er eigentlich in fast jedem Spiel dabei. Nizza nach wie vor etwas enttäuschend. Die haben den verpatzten Aufstieg der letzten Saison nach wie vor nicht verdaut. Nach 5 Spieltagen immer noch mit mehr Niederlagen als mit Siegen. 3-2 natürlich punktgleich. Gott, ist das eine Liga. Punktgleich mit Dijon, Dax und Soyons-Angoulême. Die vier Mannschaften mit 10 Punkten. Natürlich ist noch alles offen. Albi auf dem 4. Platz hat auch nur 14 Punkte. Da ist noch alles offen. Aber bis jetzt ein sehr enttäuschender Saisonverlauf. Ja, sie haben sich auch vom Kader her insgesamt verschlechtert. Nicht, dass sie einen schlechten Kader hätten. Sie haben immer noch einen der besten Kader der Liga. Aber insgesamt, na klar, wenn du einen Spieler wie Lionel Mapoe verlierst, ist das natürlich immer ein Verlust. Wenn du einen südafrikanischen Nationalspieler, der noch nicht so lange aus der Nationalmannschaft raus ist, in der dritten Liga hast, macht das einen Unterschied. Auch wenn er sich schwer getan hat, letzte Saison sich wirklich anzupassen an das Niveau, hat einige Spiele gebraucht, um sich zu integrieren in die Mannschaft oder integriert zu werden in die Mannschaft. Das ist ja keine Einbahnstraße. Aber schon schwierig. Vor allem, wenn man dachte, okay, der Trainerstab hat sich verbessert, muss man schauen. Apropos Trainerstab, der sich verbessert hat und Nizza, eine Randnachricht, die vielleicht in der nächsten bei den Frauen besser dran wäre, aber sonst vergesse ich es wieder. Marc Dalmasso hat beim AS Bayonne als Sturmtrainer unterschrieben. Auch eine sehr überraschende Nachricht, weil es ja ein relativ großer Name ist, der sicherlich aufgrund seiner Krankheit mittlerweile etwas nachgelassen hat, aber ich meine, er war Sturmtrainer von Japan unter Eddie Jones, war Sturmtrainer von Toulon während der Hochzeit von Toulon. Jetzt ist er Sturmtrainer bei der einzigen Mannschaft in der ersten Liga der Frauen, der die Spielerin nicht bezahlt. Hätte man auch in der Form nicht gedacht. Ich weiß nicht, ob er dann jetzt von Aviron Bayonne bezahlt wird. Keine Ahnung. Kommen wir zu Massy gegen Tarbe. 34-13 ist es ausgegangen. Maxime Oltmann hat auf der 11 durchgespielt. Leider ohne Punkte geblieben. Also in der Tabelle und auf dem Feld. Sie mit der gewohnt jungen Mannschaft, viele Nachwuchsspieler, einer der größten Ausbildungsvereine in Frankreich. Insgesamt kein überraschendes Ergebnis. Zum einen, weil man sie diese Saison so langsam wieder auf das Niveau zurückkommt, das man von ihnen erwartet. Auf der anderen Seite, weil sie endlich mal wieder auf das Niveau zurückkommen, was man von ihnen erwartet. Letzte Saison war ja eine Katastrophe. Eigentlich dachte man ja letzte Saison schon, dass sie zu den Aufstiegskandidaten zählen würden. Eigentlich eine Fahrstuhlmannschaft, zu gut für die dritte Liga, zu schlecht für die zweite. Aber sie scheinen sich so langsam ein bisschen zu fangen. Offensivbonus haben sie geholt. Mal schauen, was raus wird. Dax haben etwas überraschend gegen Albi gewonnen. 24-18. Nicht, dass Dax eine schlechte Mannschaft wären, aber Albi waren ja jetzt in der regulären Saison bis jetzt sehr erfolgreich und auch einer der Favoriten für die Playoffs. Für Dax ist es natürlich schwierig, ich meine, für beide Städte letzten Endes. Beide eigentlich zu klein für professionellen Rugby. Große Namen in der Geschichte des Sports, aber eigentlich mittlerweile zu klein für professionellen Rugby, zumal Albi natürlich noch ganz andere Probleme hat. Oder sportliche Konkurrenz durch die, oder zumindest bis letzte Saison, erstklassigen Fußballfrauen, immer noch professionell spielen, dann haben ist der Rennsport eigentlich noch in Albi eine sehr große Sache. Da fließen auch sehr viele Gelder hin in der Stadt, wo Dax natürlich den Vorteil hat, dass sie die einzige Veranstaltung in der Stadt sind und alle öffentlichen Gelder dorthin fließen. Das hat Albi nicht. Natürlich noch das nächste Problem, dass von den 30.000, 50.000 Einwohnern ein großer Anteil Studierender ist, die sich für den Verein nicht wirklich interessieren. Das ist dann immer noch die nächste Sache. Naja, muss man schauen. Dass ich kein Freund von der Arbeitsweise von Albi bin, ist ja auch kein Geheimnis. Das sage ich eigentlich jede Woche, dass ich der viele Dinge, die sie in den letzten Jahren gemacht haben, sehr kritisch sehe. Tut auch nicht zur Sache letzten Endes. 24-18, wie gesagt, hart umkämpftes Spiel. Sehr physisch, was man von Dax eigentlich auch in der Form nicht so gewohnt ist. Aber ja, die hatten Bock. Ich glaube, Albi hatten sie haben mit einem schweren Spiel gerechnet. Ich glaube nicht, dass sie damit gerechnet hatten, zu verlieren. Sie waren die Favoriten für dieses Spiel. Aber gut, davon kannst du dir halt auch nicht wirklich was kaufen. Chambéry zeigen, dass sie weiterhin Top-Mannschaft dieses Saison sind. 37-19 mit Offensivbonus gegen Blagnac. Hatte ich in der Form nicht erwartet. Auf der anderen Seite hatte ich auch nicht erwartet, dass Chambéry die Saison überhaupt so gut spielen. Letzte Saison war auch katastrophal. Fall. Sehr hinter den eigenen Erfahrungen zurückgeblieben. Auf der anderen Seite dürfen wir halt nie vergessen, wie klein die Stadt eigentlich ist. Was da für ein Budget aufgestellt wurde, keine Ahnung, wo dieses Geld herkommt. Neues Stadion bauen sie gerade auch auf. Also sie sind schon sehr offen mit ihren Ambitionen, kurz- und mittelfristig, kurzfristig diese oder nächste Saison die Pro D2 aufzusteigen. Muss man schauen, was raus wird. Aber sie sind Tabellenführer. Sie sind bis jetzt die klaren, das klare Top-Team der Saison. Kann man wirklich nicht sagen. Bin immer gespannt. Da soll dieses Ergebnis eigentlich nicht überraschen. Blagnac sind jetzt auch nicht so schlecht. Aubenas hat 2020 gegen Dijon gespielt. Das Ergebnis hatten sie auch letzte Saison schon. Also zwei sehr gleichwertige Mannschaften anscheinend. Eigentlich schon gedacht, dass sie schon ein bisschen besser sind. Aber Aubenas spielt natürlich aktuell deutlich besser als die eigenen, als man erwartet hatte. Achter mittlerweile aktuell. Ich glaube schon, dass Dijon sich mittelfristig an Aubenas vorbeischieben werden. Aktuell hier auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Da muss noch mehr kommen, da wird noch mehr kommen. Aubenas wird kurz oder mittelfristig einbrechen. Da bin ich fest überzeugt. Ich möchte ihnen natürlich nichts Böses wünschen, aber letzten Endes, jetzt kann man natürlich sagen, Geld schießt keine Tore. Aber wir spielen ja halt auch Rugby und nicht Fußball. Also mal schauen, was draus wird. Oh, jetzt habe ich meine allgemeinen Plätze aus dem Weg. Hoffentlich, vielleicht, mal schauen. Cognac hat zu Hause 24-27 gegen Soyo Angoulême verloren. Das große Derby, das konnte ich mir inzwischen in zwei Aussprachen entscheiden, das große Derby, Du Charente, heiß umkämpft. Ich glaube, ich weiß auch nicht, ob ich das Stadion von Cognac schon mal so voll gesehen habe. Ja, 4.500 Menschen. Damit wären sie auch in der Pro D2 nicht so verkehrt gewesen. Mehr hatten auch viele Zweitliga-Vereine dieses Wochenende nicht. Das war schön. Meine Sommersonne. Es war jetzt nicht mega warm, aber das Wetter war schön. Richtig schönes Rugby-Wochenende. Also da dachte ich schon, ach, da hätte man dabei sein müssen. War herrlich. Aus der Distanz. Ich weiß nicht, wie es vor Ort war, aber aus der Distanz sah das schon sehr schick aus. Für Soyo Angoulême endlich. Sie scheinen sich so langsam gefangen zu haben, eine zweite Sieg in Folge, nachdem sie vorher die ersten drei Spiele verloren hatten. Es ist jetzt, scheinen sich jetzt so langsam gefunden zu haben. Als nächstes kommt dann, ich weiß nicht, ist das Spiel gegen Dax schon Derby? Ich weiß es nicht, aber Freitag gegen Dax. Da müssen sie dann nochmal wirklich zeigen, wo sie denn wirklich stehen. Aber es ist zumindest schon mal eine Entwicklung in die richtige Richtung. Für Cognac Saint-Jean-d'Angély, man ist 13., man ist auf dem Abstiegsplatz. Ist jetzt nicht so, dass man so weit hinten liegt, aber ein bisschen mehr muss schon kommen. Was überraschend ist, weil sie letzte Saison eigentlich recht gut waren. Ja, sie haben einige Top-Spieler verloren, aber kommen wir noch zu einem unterklassigen Spieler aus der deutschen Nationalmannschaft, Mathieu Ducot. Er hat, ich will nicht sagen wie immer, aber bis jetzt hat er ja eigentlich besonders er ist einmal von der Bank gekommen, den Rest der Spieler hat er gestartet für Lannemason in der vierten Liga. Haben dieses Mal auch tatsächlich gewonnen, war ja ein bisschen durchwachsen bis jetzt, oder der Saisonverlauf war ein bisschen durchwachsen. Leider keine Punkte beigetragen, aber er hat die ersten 70 Minuten gespielt. Kann man nicht meckern. Ist natürlich dadurch, dass er so viel spielt, ist es natürlich ein bisschen schwierig, für die deutsche Nationalmannschaft eingesetzt zu werden. Weiß nicht, ob er eine Freigabe bekommen wird. Ich habe es erwähnt. Elias Hase hat nicht gespielt für Sarla. Bis jetzt nicht wirklich eine Rolle gespielt, weder bei der ersten noch bei der zweiten Mannschaft. Er scheint mitzutrainieren, wenn man dem Instagram-Account vertrauen kann. Keine Ahnung, warum er noch keine Rolle spielt. Muss man sehen. Und Sani Dembélé hat für Beauvais natürlich auch noch nicht gespielt, aber er war ja bis jetzt auch bei der Nationalmannschaft unterwegs. Dass er bei der Nationalmannschaft ist, ist kein gutes Zeichen für seine Zukunft bei dem Verein. Zumal er mit Florian Fartas natürlich auch einen Spieler vor sich hat, der ja schon Zweitliga-Erfahrung hat. Ja. Hat 25 Spiele für Wann in der Pro D2 gemacht. Also ist natürlich dann schon nicht wenig Konkurrenz. Seit letzter Saison im Beauvais oder bei Beauvais muss man dann schauen, ob er sich durchsetzen kann, wenn er schon so viel Zeit in der Vorbereitung verpasst hat. Aber man kann es ihm ja nur wünschen. Kommen wir zu den Frauen. Ich gehe jetzt mal ein bisschen schneller durch, weil wir ja schon eine relativ lange Folge haben. Rennes hat 36-24 gegen Grenoble gewonnen. Rennes ja durchaus Kandidatin für die Playoffs, von daher kein so überraschendes Ergebnis gegen eine Mannschaft, die sich im Abstiegskampf befindet und befinden wird. Toulouse hat überraschend eindeutig gegen die amtierenden Meisterin ASM aus dem Fort von Clermont gewonnen gegen Romagna. 44-5, also in der Höhe wirklich absolut nicht zu erwarten. Stade Français haben 15-10 gegen Lens gewonnen. Etwas überraschend, aber man muss natürlich auch sagen, dass Lens jetzt in beiden Spielen, die sie diese Saison schon gespielt haben, etwas enttäuschend waren. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Zumal jetzt, dadurch, dass sie jetzt auch eigentlich deutlich bessere Rahmenbedingungen haben nach der Angliederung an die Section Paloise, hätte man schon gedacht, dass sie sich eher noch verbessern. Aber gut, das sind die drei Spiele der Gruppe A. Wie gesagt, das Top-Spiel von Toulouse doch sehr eindeutig. 44-5 war in der Höhe absolut nicht zu erwarten. Natürlich schade, dass es nicht dass es kein spannendes Spiel war, aber gut. Toulouse haben sich natürlich auch in der Offseason, waren ja ohnehin eine Top-Mannschaft und haben sich dann jetzt nochmal verbessert. Von daher nicht überraschend, dass sie so weit vorne liegen, aber dass Romagna es nicht knapper gestalten konnten, ist dann schon überraschend. Der AS Bayonne hat 13-15 gegen Lyon verloren. Die Zeit von Bayonne in der ersten Liga dürfte wohl vorbei sein, nachdem sie ja nun wirklich der letzte und einzige Verein der Liga sind, die nicht mal semi-professionelle Strukturen anbieten. Nach allem, was man liest, verweigern sie den Spielerinnen wohl eigentlich zugesagten Zugang zu den Strukturen von Aviron Bayonne. Klar haben sie jetzt mit, wie bereits angesprochen, Marc Danmar so eine wirklich gute Neuverpflichtung als Sturmcoach, aber auch kurzfristig wird das wahrscheinlich nicht reichen, um die Klasse zu halten. Lille haben 17-34 gegen Bordeaux verloren. Lille, ja, durchwachsen diese Saison, haben zwar auch schon gewonnen, aber zwei recht hohe Niederlagen, unter anderem auch in Blagnac, also gegen durchaus favorisierte Teams. Aber es ist trotzdem natürlich zu wenig. Für Bordeaux ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Man hat natürlich nicht die leichteste Gruppe mit Montpellier und Blagnac noch dabei. Man ist sicherlich Favorit für die Top 3, aber warum oder welche Platzierung innerhalb der Top 3, das bleibt abzuwarten. Montpellier-Blagnac, das Topspiel oder das Topspiel der Gruppe B, deutlich knapper als Toulouse gegen Romagna. 18-10 für die Gastgeberin aus Montpellier. In der Form sicherlich nicht überraschend, dass sie gegen die Vizemeisterin gewinnen. Ich denke schon, dass Blagnac einen Defensivbonus verdient gehabt hätten. Aber gut, es war schon zumindest ein Spiel auf Augenhöhe, was ja sonst innerhalb dieser Liga manchmal ein bisschen schwierig ist. Innerhalb der Top-Teams. Ja, schön, war es ein spannendes Spiel. Kann es auch wirklich nur empfehlen. Auch dieses Top-Spiel, dieses wirklich gute Top-Spiel mit vielen Nationalspielerinnen kostenlos auf Facebook zu verfolgen, im Livestream. Muss auch sagen, auf Facebook oder die Facebook-Streams haben eine deutlich bessere Qualität als zum Beispiel Twitch, was Grenoble macht. Bin ja sehr dankbar. Ich finde es ein bisschen schade, dass Toulouse meistens keinen eigenen Livestream anbietet. Das ist ja dann doch auch eine Mannschaft, bei der es sich lohnt, ein bisschen genauer raufzuschauen. Romagna auch nicht. Aber es gibt dann doch einige Mannschaften, die immer mal wieder, oder die eigentlich zu fast jedem Spiel einen Livestream anbieten. Montpellier gehört eben dazu. Kann ich nur empfehlen, meistens auf einen Sonntagnachmittag kann man Facebook anschmeißen, Livestream laufen lassen. Ansonsten empfehle ich nächstes Wochenende, Freitagabend wird es leider nicht übertragen, das Spiel. Soyons Angoulême bieten keine eigenen keine Streams mehr an, aber Valence Romans haben einen neuen Partner gefunden zum Übertragen. Das heißt, solltet ihr Tim Menzel schauen wollen, gäbe es da durchaus Möglichkeiten. Nizza bietet natürlich auch einen eigenen Livestream auf YouTube an, falls ihr Live-Rugby gucken wollt, legal, dann wären das auch Optionen. Ansonsten hoffe ich, dass ihr eine schöne Woche habt. Genießt das letzte bisschen Sonne und wir hören uns nächste Woche.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tat und Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.